Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King und eigentlich auch Edward Snowden oder Julian Assange, die Klimaproteste von Extinction Rebellion oder aktuell die Black Lives Matter Bewegung. Sie alle haben gezeigt, dass ziviler Ungehorsam als gewaltlose politische Protestform effektiv die Gesellschaft verändern oder zumindest auf Missstände aufmerksam machen kann. Darum geht es auch beim sogenannten Tag des Ungehorsams, der heute in den USA begangen wird. The National Disobedience Day. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Reuter gesprochen, Redakteur beim Online-Magazin netzpolitik.org. Und ich wollte von ihm zunächst einmal wissen, was er unter Ungehorsam versteht.
Unter zivilem Ungehorsam versteht man in der Regel eine angekündigte Regelverletzung, oft also von vielen Leuten, um ein politisches Ziel zu erreichen. Das kann, also Regelverletzung kann quasi das Brechen von Gesetzen sein. Das klingt jetzt natürlich erstmal illegal. Die Idee von zivilem Ungehorsam ist aber eigentlich nicht die Illegalität, sondern um eben sehr laut und deutlich auf Missstände hinzuweisen. Es geht also um eine symbolische und öffentlich angekündigte Regelverletzung.
Dieser Tag des Ungehorsams ist ein US-amerikanischer Gedenktag, wenn man so will. Spielt dieser Tag auch in Deutschland eine Rolle?
Der Tag spielt in Deutschland keine besondere Rolle, aber es gibt sehr viele Aktionen des zivilen Ungehorsams, die es in Deutschland gab, über die letzten 50 Jahre, kann man eigentlich schon sagen. Also das geht von Protesten damals der Friedensbewegung, über die Proteste im Wendland gegen die Atommülllagerung bis heute zu den Klimaprotesten. Also das, die Aktionsform ist hier sehr bekannt und wird auch gelebt, aber der Tag ist eigentlich nicht so bekannt.
Wie wichtig ist denn Ungehorsam für die Entwicklung einer fortschrittlichen Kultur und Gesellschaft? Worin besteht die Stärke des zivilen Ungehorsams?
Die Stärke von zivilem Ungehorsam besteht eigentlich in dieser Ankündigung, wir machen jetzt etwas, was Regeln verletzt. Das ist uns so wichtig, dass wir in Kauf nehmen, dass wir da sogar Gesetze brechen würden für. Die Stärke besteht darin, dass eigentlich eine Debatte dann entsteht bei zivilem Ungehorsam. Da sind Leute, denen ist da gibt es ein Problem, das ist so groß, dass Menschen öffentlich mit ihrem Gesicht und ihrem Namen quasi ankündigen, ich werde da mich zum Beispiel auf die Schienen setzen oder ich werde eine Straße blockieren oder eine Aktion machen, für die ich auch daher haftbar bin. Und da besteht die Stärke drin, es erzeugt einen größeren Druck als zum Beispiel eine normale Demonstration.
Haben denn Aktionen des zivilen Ungehorsams mehr Einfluss als etwa klassische Demonstrationen?
Na, ich glaube, Protestbewegungen sind ja immer eine Mosaiksache, die aus sehr unterschiedlichen Aktionen besteht. Also die klassische Demonstration ist natürlich auch wichtig, aber ziviler Ungehorsam ist ein recht erfolgreiches Modell. Wenn man sich anschaut, Indien, die Unabhängigkeit, die wurde mit zivilem Ungehorsam erstritten. Die gesetzliche Gleichberechtigung von schwarzen Menschen in den USA wurde durch zivilen Ungehorsam erstritten und man kann zum Beispiel in Deutschland sagen, dass ziviler Ungehorsam einen Anteil zum Beispiel daran hat, dass es zum Atomausstieg kam.
Derzeit gibt es ja auch in Deutschland sehr viele Protestbewegungen. Hat denn ziviler Ungehorsam derzeit eine besondere Konjunktur?
Ja, ziviler Ungehorsam hat in Deutschland interessanterweise wirklich eine Konjunktur, hatte bei den Atomprotesten schon die ganze Zeit Konjunktur, also Gorleben auf die Schienen setzen, diesen Castortransport blockieren. Dann gab es damals beim G8-Gipfel in Heiligendamm Blockadeaktionen. Dann wurden Nazi-Aufmärsche blockiert, zum Beispiel in Dresden. Und jetzt eben zuletzt eben die Klimaproteste von Ende Gelände oder von Extinction Rebellion, wo eben versucht wird, entweder Kraftwerke oder Kohlegruben zu blockieren oder eben Städte, um darauf aufmerksam zu machen auf das Problem der Klimakrise.
Nehmen wir mal ein weiteres internationales, konkretes Beispiel. Bei den aktuellen Protesten in den USA traten Fans von K-Pop, also von koreanischem Pop, als neue politische Akteure auf und haben mit kollektiven Aktionen im Netz gegen Rassismus mobil gemacht. Vermischt sich da Popkultur mit politischem Aktivismus?
Ich glaube, dass sich Popkultur sehr oft mit politischem Aktivismus vermengt. Ich kann es nicht ganz genau einschätzen, ob die K-Pop-Fans, die ja wirklich eingreifen und als politischer Akteur da in Erscheinung treten, ob das jetzt ziviler Ungehorsam in der klassischen Form ist. Es ist aber eine Form von Ungehorsam, wenn ich zum Beispiel mir Tickets für einen Wahlkampfauftritt von Donald Trump klicke im Internet und dann nicht hingehe, um eben etwas auszulösen, nämlich dass da in irgendeiner Form darauf aufmerksam gemacht wird und gestört. Aber das ist von der klassischen Definition vielleicht weg, aber es ist natürlich auch eine Form von Ungehorsam.
Wir erleben ja gerade hierzulande immer wieder, wie die Menschen sich zum Beispiel kaum um Abstandsregeln scheren. Ist das sozialer Ungehorsam oder schlicht Egoismus?
Nein, das ist nicht ziviler Ungehorsam. Also ziviler Ungehorsam hat nichts mit Partikularinteressen zu tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch so eine Abgrenzung. Dadurch, dass ich eine Öffentlichkeit schaffe für meine Aktion, verhindere ich, dass ich mit Eigeninteressen irgendwie Regeln und Gesetze breche. Und ein weiteres Merkmal ist natürlich irgendwie, dass ziviler Ungehorsam niemals sich gegen die Menschenwürde richtet. Jetzt ist Abstandsregeln willentlich zu brechen oder Menschen der Gefahr auszusetzen, sich anzustecken, würde ich auf gar keinen Fall unter zivilem Ungehorsam subsumieren.
Brauchen wir sowas wie eine Schule des Ungehorsams, wie sie zum Beispiel der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer vor 2 Jahren eröffnet hatte?
Also die Schule des zivilen Ungehorsams ist eigentlich die Aktion des zivilen Ungehorsams. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, wenn man selber mal bei einer Aktion dabei war, ob das jetzt eine Sitzblockade ist oder was auch immer, dieses Gefühl, das zusammen zu machen, ist die beste Schule. Und damit umzugehen und zu lernen, wie ist es solidarisch da zu handeln. Und was auch noch eine Stärke ausmacht, es geht davon so eine Art Ermächtigung aus, auch also ein Gefühl, wir können was tun, wir sind jetzt nicht nur gezwungen, irgendwie alles hinzunehmen. Und ich denke, das passiert in der Protestpraxis. Was es, glaube ich, braucht, ist natürlich eine Gesellschaft, die außenrum auch zivilen Ungehorsam akzeptiert als eine Form der demokratischen Proteste. Das ist wichtig. Und da wird sich eben ziviler Ungehorsam wird immer im Spannungsfeld bleiben, eben zwischen dieser Illegalität und der Legitimität der Aktionen. Also einerseits ist es verboten, auf der anderen Seite ist es vielleicht gerechtfertigt, die Blockade zu machen, weil die Klimakrise so groß ist. Und genau dieses Spannungsfeld macht auch die Stärke aus, weil dann wird darüber diskutiert.
Die Formen des zivilen Ungehorsams sind ja sehr fantasievoll. Lassen Sie uns mal ein bisschen darüber nachdenken, wie könnte man zum Beispiel die stark von den Corona-Maßnahmen getroffene Kulturbranche über eine Form von zivilem Ungehorsam mehr auf ihre Situation aufmerksam machen lassen?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Aber ich meine, man könnte natürlich in den öffentlichen Raum zu gehen, ist jetzt erstmal eine Sache, die gut ist. Die Frage, wie mache ich das mit Ungehorsam innerhalb von einer globalen Pandemie, ist eben schwierig. Aber natürlich kann Kunst auch eingreifen. Aber eine konkrete Idee habe ich jetzt gerade nicht.
Kultur muss ja eigentlich zeigen, dass sie halt systemrelevant ist. Und das muss sie immer wieder scheinbar beweisen, anders als Fluggesellschaften oder die Autoindustrie.
Na, das ist klar. Die Wirtschaft sitzt da an einem anderen Hebel als Kultur. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Kultur nach außen tritt und in den öffentlichen Raum, also raus quasi aus dem Theater, raus aus dem Konzertsaal, der geschlossen ist, und rein in die Öffentlichkeit. Naja, wenn man sich das regelnverletzend vorstellt, eine Blockade mit Konzert ist auch möglich, ne?
Abschließend gefragt, wie begehen Sie denn selbst diesen Tag des Ungehorsams?
Ich freue mich, dass es ihn gibt. Und wenn man sich die letzten Jahre sich anschaut in der Bundesrepublik Deutschland, ist es schön, dass ziviler Ungehorsam gepflegt wird, gedeiht und eben zum festen Bestandteil der Kultur geworden ist. Ich glaube, es ist wirklich ein Ausdruck von Demokratie, dass es ihn gibt und dass wir darüber reden und dass er auch praktiziert wird und sich immer wieder neu stellen muss. Und in dem Sinne bin ich gespannt, was noch so für Aktionen des zivilen Ungehorsams kommen.
Markus Reuter, Redakteur bei netzpolitik.org, im Korso-Gespräch zum Tag des Ungehorsams.